Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 552 des Audiocasts zum Computer Club 2. Ja, da hat mir doch jemand geschrieben, es wäre doch eine gute Idee, über den Timer-Baustein, der etwa 45 Jahre alt ist, in 555, die Sendung 555 zu machen. Die Idee ist sehr gut und der 555 oder auch der 558, die sind ja wirklich Grundbausteine geworden und heute immer noch genauso aktuell wie früher. Nur im Audiocast eine Bauanleitung mit diskreten Bausteinen dafür zu machen, passt nicht ganz. Aber ich überlege, ob wir das nicht eventuell mal als Thema in die Fernsehsendung aufnehmen können. Ja, ich begrüße alle Damen, alle Herren, die zuhören, die immer wieder schreiben. Es gibt immer wieder neue Inputs, neue Ideen, es gibt neue Vorschläge. Naja, es gibt auch andere. Trolle gibt's ja überall. Aber da haben wir Gott sei Dank wenige, sehr, sehr wenige davon. Und die sich als Troll versuchen zu betätigen, scheinen derart dumm zu sein. Das ist unglaublich. Aber nicht das ist das Thema, sondern komme ich eigentlich ins Gefängnis, wenn ich die Bundeskanzlerin als Troll bezeichne? Nee. Das mache ich mal lieber nicht. Wir fangen einfach an mit dem ersten Thema, aber es hat mit der Frau Dr. Angela Merkel zu tun. Ja, drollig ist es schon, wenn es nicht so ernsthaft wäre, was unsere Bundeskanzlerin in ihrer Rede auf dem 10. IT-Gipfel in Saarbrücken da von sich gegeben hat. Ja, sie redet ja immer sehr, sehr lange und sagte relativ wenig. Man kann im Nachhinein alles hineininterpretieren, was auch immer man will. Was man sich vielleicht dann hinterher wünscht, gesagt zu haben, lässt sich da ohne Probleme hineinmurksen. Was hat sie denn nun gesagt? Also, mal ein Zitat. Wir haben jetzt auch die entsprechende rechtliche Grundlage, um das Thema Datenschutz, ich habe gehört, wir nennen das in Zukunft Datensouveränität, zu bearbeiten. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung, aber der Minister de Maizière weist immer wieder darauf hin, dass es eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe gibt, bei denen wir jetzt aufpassen müssen, dass wir es nicht wieder so restriktiv machen, dass das Big Data Management dann doch nicht möglich wird. Insofern wird die nationale Umsetzung nochmal sehr interessant werden und auch die Auslegung dann in den Gerichten. So, und noch ein zweites Zitat, bisschen später kam das. Wir müssen auch im Bereich der Rechtssetzung und der Rechtsprechung das entsprechende Fachwissen haben, damit die Urteile dann auch entsprechend der neuen Zeit gefällt werden können. Denn das Prinzip der Datensparsamkeit, wie wir es vor vielen Jahren hatten, kann heute nicht die generelle Leitschnur sein für die Entwicklung neuer Produkte. Es ist ja schon ein Hammer, was die Dame da so von sich gibt. Die Richtung ist ganz klar. Also, wir müssen in Zukunft nicht mehr von Datenschutz, sondern von Datensouveränität sprechen. Das heißt, unsere Daten sind nicht mehr geschützt. Wer der Souverän unserer Daten ist, wurde ja hier nicht ausgeführt, aber es gibt einen Souverän, wahrscheinlich der Staat oder die Geheimdienste. Die Datensparsamkeit, die ist im Prinzip hiermit gestorben, weil sonst, das war im ersten Zitat so, das Big Data Management dann nicht mehr möglich wird. Und im zweiten, wenn ich das dann mal zusammenfasse, kann man sich heute nicht die generelle Leitschnur sein für die Entwicklung neuer Produkte. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, Frau Dr. Merkel, sonst bitte ich um Korrektur, Datenschutz ist gestern gewesen, ist passé, ist vorbei. Der Staat verlangt nicht mehr die Datensparsamkeit, hält seine Bürger nicht mehr dazu an, sondern sagt, wir nennen das in Zukunft Datensouveränität. toll. Da hat die Industrie und die Lobby wirklich wahnsinnig gut gearbeitet und haben ihr da was ins Öhrchen geflüstert und das hat sie nachgeplappert. Also, Big Data, die Industrie, die längst gemerkt hat, dass unsere Daten ein Wirtschaftsfaktor sind, der immenses Wachstum aufweist und mit dem man Milliarden und Abermilliarden verdienen kann. Datenschutz muss weg. Wir haben Datensouveränität. Der Souverän über die Daten ist dann der, der sie besitzt. Denn es ist mit keinem Wort davon gesprochen, dass auch hier Gesetzesinitiative und Verordnungen und sonst etwas her sollen, dass wir jederzeit und überall sagen können, ich will jetzt wissen, was hast du gespeichert und das löschst du bitte jetzt und sofort. Und das ohne Angabe von Gründen von uns, weil das wäre Souveränität über unsere Daten. Das wird aber nicht kommen. So, und auch klar ist, dass Big Data, das Schlagwort, was seit ein paar Jahren durch die Presse geistert, dass das für die Industrie ist, weil sie sonst keine neuen Entwicklungen mehr durchführen kann, keine neuen Produkte entwickeln kann. Naja, so im Hintergrund höre ich da so ein bisschen Neid auf das, was zum Beispiel Google macht, dass sie also weltweit Daten sammeln, klauen, irgendwie zusammenführen, ob sie es dürfen oder nicht, spielt keine Rolle, vollkommen unüberwacht. Wir wissen nicht, was tatsächlich gespeichert wird dort. Und wenn wir Löschungen verlangen, wissen wir nicht, wo es dann landet. Sicherlich nicht im Nirvana. Ja, und genau das, darauf zielt natürlich auch unsere heimische Industrie. Und die europäische, die wollen auch an diese Daten heran und zwar auf rechtlich sauberer Grundlage, damit ihnen hinterher keiner an den Karren pinkeln kann. So, und vor diese Idee hat sich die Angela Merkel spannen lassen. Und ich halte es für bedenklich, sehr bedenklich, dass wir nur noch Datensouveränität haben, ohne zu wissen, wer der Souverän ist, dass wir keinen Datenschutz mehr haben, weil die Industrie sonst keine neuen Produkte entwickeln kann. Das ist zusammengefasst, was die geschätzte Dame, die ja nicht nur Bundeskanzlerin ist, sondern auch eine Bundeskanzlerkandidatin seit gestern. Aber das war ja sowieso klar. Christoph Weiherrer, der Name sagt ihm wahrscheinlich nicht viel. Das ist ein Musikkabarettist wahrscheinlich, ist die beste Beschreibung dafür, 36 Jahre alt. Er ist gelernter Chemielaborant und ist auf vielen Kleinkunstbühnen in Deutschland unterwegs. In der Hauptsache im Süden, mittlerweile aber auch im Norden. Und er hat sich eine Sache aufs Programm geschrieben, die finde ich gut. Sehr gut sogar, weil sie ist irgendwo lustig und nicht so dumm wie viele andere Sachen. Vielleicht ist Ihnen das ja auch schon mal passiert. Wir sind irgendwo einkaufen und an der Kasse wird gesagt, wie lautet Ihre Postleitzahl? Meine Antwort ist dann immer, was geht dich denn das an? Oder wie lautet denn Ihre? Oder sage ich nicht? Oder irgend so etwas. Ich finde es schon ziemlich unmöglich, was da passiert. Wieso muss ich die Postleitzahl, meine Postleitzahl, wo ich wohne, angeben an der Kasse? Ich habe es auch schon gebracht, wenn jemand penetrant war, zu sagen, behalt deinen Scheiß und hab alles an der Kasse liegen lassen und bin in den nächsten Laden gegangen, da wurde ich nicht gefragt. Dahinter stecken natürlich auch wieder riesen Markt- und Marketingaktionen, ob das nun irgendwelche Kaufhäuser, Baumärkte, Möbelhäuser oder was auch immer sind, die wollen wissen, wo ihre Kunden herkommen und bauen dann irgendwelche Statistiken, womit sie das nun alles verknüpfen. Das kann ich nicht sagen, aber dass sie verknüpfen, wie die Wahnsinnigen, mal sehen, wenn ich es schaffe, bringe ich es noch in dieser Sendung, sonst in der nächsten. Da werden Sie wahrscheinlich umfallen, wenn Sie das lesen. Aber okay. Nun, dieser Christoph Weiherrer, Der hat sich also vorgenommen, diese Datensammler zu verwirren. Und deswegen nennt er seit Jahren, wenn er nach der Postleitzahl gefragt wird, immer die 25541. Das ist die Postleitzahl von Brunsbüttel. Egal, wo er gefragt wird in Deutschland, er nennt immer die 25541. Und es wundert sich auch keiner darüber und es fragt auch keiner nach, hat er geschrieben. Und man sollte einfach mal auf Facebook gucken, da hat er eine ganze Menge Freunde. Ja, und jetzt wird natürlich die ganze Statistik unbrauchbar, denn es haben sich so viele Leute gefunden, die diese Postleitzahl ebenfalls angeben, viele Tausende in ganz Deutschland, dass die Marketingmenschen langsam durchdrehen, weil diese Aktion geht total ins Leere. Was macht das für einen Sinn, wenn da Tausende alle in Brunsbüttel wohnen, egal wo in Deutschland sie einkaufen, da können die nicht mehr viel damit anfangen. Und das finde ich eine sehr geniale Idee, so etwas zu machen. Nun gehen einige dieser Kaufläden, die so datengierig sind, dazu über und sagen, nee, die Postleitzahl dürfen wir nicht annehmen. Muss man sich mal überlegen. Ja, man müsste dann sagen, muss ich den jetzt umziehen, wenn ich wieder bei Ihnen kaufen will? Naja, okay. Ich denke, suchen Sie mal nach diesem Musikbarden, der mit Intelligenz versucht, diese datengierigen Marketing-Fuzzis vor die Wand laufen zu lassen. Ich finde, er hat es verdient, dass man ihn sucht und dass man ihn auch klickt. Christoph Weiherer, W-E-I-H, wie Weihnachten, und dann E-R-E-R. Und vielleicht machen die da mit. Es macht doch Spaß, diejenigen, die uns ausspionieren, dumm dastehen zu lassen. Ist doch schön. Also ich ziehe es vor, weil es zu dem vorherigen Beitrag passt. Jürgen Vielmeier ist ein Journalistenkollege aus Bonn und der hat etwas erlebt, was uns alle eigentlich an großen Schrecken einjagen sollte. Es gibt zwar Leute, die nichts zu verbergen haben, die brauchen nicht zu erschrecken, aber alle anderen sollten sich wirklich hinsetzen. Zuerst mal, wo Sie das nachlesen können. Im Internet unter Jürgen, mit UE natürlich, Jürgen Vielmeier, mit V, viel, wie viel, und Meier mit EE, zusammengeschrieben, .de. Und dahinter /2016/11/woher-haben-sie-meinen-namen. Ja, und das ist eigentlich das Thema. Dieser Jürgen Vielmeier, der hat angerufen bei irgendeiner Service-Nummer für einen Baumarkt. Und er wurde begrüßt mit Hagebau direkt und daraufhin sagte er, mein Name ist, und der Gesprächspartner fiel ihm ein Wort, guten Tag, Herr Vielmeier. Dann war er erstmal platt, weil er hatte noch niemals da angerufen. Er hatte noch nicht einmal bei Hagebau irgendetwas gekauft oder seine Daten oder seine Zahl-Zurück-Karte, ach nee, Payback, sonst versteht's ja keiner, oder sonstigen Kram hinterlassen. Nein, er hatte noch nie was mit dem Laden zu tun. Und natürlich hat er dann gesagt, woher haben Sie meinen Namen? Und da wurde ihm gesagt, der wird mir hier angezeigt. Sind Sie nicht Herr Jürgen Vielmeier aus Bonn? Und das hat er dann aber doch bestätigt. Und er hat aber auch gesagt, schon, ja, aber soweit ich weiß, habe ich noch nie etwas bei Ihnen bestellt. Und da kam zur Antwort, da muss ich einmal nachschauen. Also jemand von einer Hotline oder Beratungsline oder wie auch immer, bei der er noch niemals irgendwo etwas gekauft hat, keinen Kontakt hatte, der kann dann nachschauen. Und dann wurde er gefragt, wie ist denn Ihr Geburtsdatum? Was ja implizit darauf hinweist, dass auch dieses Geburtsdatum dort gespeichert ist. Und er hatte dann natürlich geantwortet, das brauchen Sie ja wohl nicht zu wissen. Und daraufhin wurde ihm gesagt, ohne Ihr Geburtsdatum darf ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Eine Frechheit an und für sich. Ja, die Geschichte ist sehr lang. Ich habe ja am Anfang versucht, sehr deutlich zu sprechen, wie und wo Sie die Informationen herkommen. Setzen Sie sich hin, es sind ein paar Seiten. Das zu lesen macht wirklich Spaß, Angst, traurig und vielleicht, würde man der eine oder andere in Zukunft dann auch, wenn er irgendwo anruft, sagen, nee, in so einem Scheißladen kaufe ich nicht mehr. Wenn ihr Daten austauscht mit Lieferdienst, mit Otto, mit Baumärkten, mit, und da hängen so viele dahinter, die alle diese Daten haben, auf diese Daten zugreifen können. Es sind ja Callcenter, aber da liegen die Daten, egal ob sie was gekauft haben oder nicht. Es ist doch eine schöne Welt, hm? Und wenn ich mir dann das, was Angela Merkel gesagt hat, da noch hineinziehe, also ich kann künftig überall anrufen und werde sofort mit Name begrüßt. Wahrscheinlich kriege ich dann auch tausende von Geburtstagsgrüßen, weil die ja alle mein Geburtsdatum haben. Und ja, sogar meine Lieblingsartikel per Telefon angeboten, wenn mal irgendwo ein Sonderangebot ist, wenn die also was loswerden wollen. Lesen Sie sich das mal durch, was diesem Jürgen Vielmeier passiert ist. Und überlegen Sie nochmal, vor allen Dingen die, die sagen, ich habe nichts zu verbergen, ob sie wirklich nichts zu verbergen haben. Ja, wahrscheinlich nicht mehr, denn es ist ja schon alles öffentlich. Lügenpresse wird ja von ziemlich dümmlich immer wieder gebraucht, vor allen Dingen vom rechten Rand unserer Bevölkerung. Dummpresse, da würde ich in dem einen oder anderen Fall mit einstimmen wollen. Es sind zum Beispiel Nachrichten, die allerdings nicht aus Deutschland, sondern aus den USA kommen, aber auch aus China selbst verbreitet werden. Das sind also Dinge, da muss ich mir an den Kopf fassen und sagen, denken die Leute eigentlich nicht bei dem, was sie sagen. Auf einer Messe ist Folgendes passiert. Ein Spielzeugroboter. Tatsächlich ein Spielzeugroboter. Sieht so aus wie ein metallener Papierkorb, weiß mit ein paar blauen Streifen ringsherum und oben der Kopf ungefähr wie so ein Raumfahrer. Vorn so eine halbe Plastikkuppel dran und hinten Metall. Und da steckt dann ein Kopf drin von einem fürchterlich hässlichen Kind. So sieht es aus, als er nachgemacht. So, und dieser Spielzeugroboter soll angeblich vorsätzlich, steht ausdrücklich da drin in zwei Meldungen aus China, einen Menschen angegriffen haben, gegen die Wand gedrückt haben und verletzt haben. Ich habe auch Fotos gesehen, wo der auf einer Trage von Krankenpflegern oder Notfallhelfern oder sowas weggetragen wurde. Dass ein Spielzeugroboter etwas vorsätzlich tut, das ist toll. Denn ich wusste bisher noch gar nicht, dass diese Dinge selbstständig denken können, dass sie ein Bewusstsein haben. Denn wenn ich bewusstlos bin, wie jede Maschine, kann ich nichts vorsätzlich tun. Also, es gibt in China bewusste Maschinen. Dass ein kleiner Spielzeugroboter, die Größe weiß ich nicht, aber vom Größenvergleich her gehe ich mal davon aus, dass er 50 Zentimeter groß ist und auf Rollen läuft, dass der die Kraft haben soll, einen Menschen gegen die Wand zu drücken, so dass er verletzt wird, viel blöder kann man es nicht machen. Naja, also vielleicht wird auch in Deutschland irgendjemand der Kollegen, die ich dann nicht so sehr schätze, auf diese Meldung aufspringen und so etwas irgendwann rum erzählen, dass in China ein Spielzeugroboter Amok gelaufen ist und bewusst einen Menschen angegriffen und verletzt hat. Wenn Sie das glauben, brauchen Sie ja nicht mehr zuzuhören. Tja, letzte Woche habe ich in der Financial Times gelesen, dass Schweden plant, das Geld abzuschaffen. Das heißt Münzen und Scheine. Ja, so ganz eigentlich nicht, wenn man da genau dahinter sieht, was die Schweden vorhaben. Also es ist so, dass gerade in den skandinavischen Ländern sehr, sehr viel, vor allen Dingen auch in Schweden, ich bin vor 2 Jahren da mal ein paar Wochen gewesen und muss sagen, ich habe es damals schon gesehen, da gibt es also viele Läden, da steht dran, dass kein Bargeld angenommen wird. Oder es steht in abgemilderter Form dran, dass man darum bittet, elektronisch zu bezahlen, ohne Bargeld. Mittlerweile ist es so, dass im Handel in Schweden 80% aller Zahlungen über Kreditkarten laufen. Ja, und da liegt es natürlich nahe, dass man sagt, okay, wenn das so ist, dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel Geld. Man muss eigentlich sagen, die Schweden waren immer schon Vorreiter. Die haben 1661 weltweit als erste Bank Scheine eingeführt. Vorher gab es nur Hartgeld, so Klumpengeld. Und nun sind sie, kaum sind 355 Jahre vergangen, dabei, das wieder abzuschaffen. Es sind natürlich wahnsinnig viele Vorteile, wenn man kein Bargeld mehr hat. Denn die Überfälle sind deutlich zurückgegangen. Warum auch? Ein Laden, der kein Bargeld hat, wie will man denn da etwas klauen an Bargeld? Schwarzgeldgeschäfte, die werden natürlich auch nicht mehr so einfach sein. Okay, man kann mit ausländischer Währung das immer noch durchführen. Wenn Schweden das allein macht, dann wird eben da der Dollar oder der Euro verwendet dafür. Aber es ist nicht mehr ganz so einfach. Nur die schwedische Notenbank hat gesagt, dass sie bis zu 1 Milliarde Euro einsparen kann, weil nicht mehr so viel Geld gedruckt werden muss. Es muss nicht mehr so viel aussortiert werden. Es muss nicht mehr so viel transportiert werden. Es gibt also jede Menge Einsparungen, wenn man nur noch elektronisch bezahlt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, naja, das ist natürlich so eine Geschichte. Dann ist alles öffentlich. Gut, ich weiß, Menschen haben ja nichts zu verstecken und so, die brauchen ja nicht. Aber dann ist jede Zahlung und alles, was ich gekauft habe und jeder Artikel und die Menge der Artikel, alles sofort irgendwo gespeichert und damit auch abrufbar. Dafür hat man noch keine Lösung. Man hat überhaupt noch keine Lösung, weil diese E-Krone, so soll sie wohl genannt werden, und die, ja, da gibt es noch gar keine Strukturen dafür. Dieses Einführen einer digitalen Werbung, das ist auch geplant erstmal für übernächstes Jahr. Und es wird auch nicht einhergehen mit einer Abschaffung von Papiergeld oder Klumpengeld, Hartgeld, sagt man, glaube ich, dazu, sondern das wird es weitergeben. Natürlich, wenn dieser Trend der elektronischen Zahlung oder vielleicht sogar Zahlung mit dem Mobiltelefon, was ja auch immer mehr kommt, wenn dieser Trend immer weitergeht und anschließend nur noch 3 Leute in Schweden mit Bargeld zahlen, ja, wem sollen die dann bezahlen, wenn keiner mehr das annimmt? Also es wird sich dann quasi von selbst auflösen, dieser Sinn des Bargeldes. Es hat viele Vorteile. Man kann Steuerbetrüger, Schwarzgeldzahlung und so weiter sicherlich dadurch etwas eindämmen. Allerdings müssten natürlich andere Länder auch mitmachen. Aber es hat auch viele, viele, viele Nachteile. Aber vielleicht würde sich unsere Bundeskanzlerin darüber ja auch freuen. Denn wir haben ja eine Datensouveränität. Und wenn dann der Souverän, ist ja bei uns nicht mehr der Bürger, der es ja eigentlich sein sollte, sondern der Staat, darüber herrschen kann, ist doch toll, oder? Man muss sich nur vorstellen, man braucht keine Steuererklärung mehr zu machen, alles geht automatisch. Man braucht nichts mehr überweisen, alles wird automatisch vom Konto geholt. Und Negativzinsen durchzusetzen ist auch kein Problem mehr, denn ich kann mein Geld ja nicht mehr in den Strickstrumpf stecken oder unter das Kopfkissen. Es ist doch wunderbar, was so auf dieser Welt passiert. Wenn wir das nur kontrollieren könnten, dann könnte ich das sogar ernst meinen. Aber dadurch, dass wir nichts mehr kontrollieren können als Bürger, muss ich nur sagen, traurig, traurig. Er hat es getan. Es grummelte ja schon länger in der Branche. Eugene Kaspersky, bekannt für Sicherheitssoftware und so weiter, ist ja auch der Gründer dieser Kaspersky Labs, heißen sie, dieser IT-Sicherheitsfirma. Der hat in einem Blog geschrieben, dass er es getan hat. Ein Hackproof, also hacksicheres, könnte man sagen, oder hackersicheres Betriebssystem. Er nennt es Kaspersky OS. Ja, und dieses Kaspersky OS, ja, das ist noch nicht fertig und das kann man auch noch nicht kaufen. Und das ist auch nicht für uns gedacht, sondern das ist gedacht, um die neue wunderbare Welt des Internet der Dinge sicherer zu machen. Das heißt also alles, was da an vernetzten Geräten ist, die sollen in einem vollkommen unabhängigen von normalen Betriebssystemen Raum arbeiten können. Dieses Betriebssystem, er schreibt, dass noch nicht mal ein ganz kleiner Teil von Linux da drin enthalten sein soll und von Windows sowieso nicht, weil das ist ja nicht frei. Sondern man hat von Grund auf angefangen, ein komplett neues Betriebssystem zu schreiben. Es ist auch keine grafische Oberfläche dabei. Das muss man sagen. So viel dazu, dass es eigentlich nicht für uns gedacht ist. Wobei, ich könnte mir schon vorstellen, ohne grafische Oberfläche zu arbeiten, ab und zu mal Bild, das reicht ja. Er hat wohl irgendwann die Idee gehabt, so etwas anzugehen, damals mit der Geschichte mit Stuxnet, wo also nach heutiger Sicht wohl die USA versucht haben, im Iran, auch in anderen Bereichen, Schaden zu verursachen, also Einschleusen von Schadsoftware und Zentrifugen schneller drehen zu lassen, dass die Dinge auseinanderfliegen und ähnlicher Kram. Also, dieses Kaspersky OS soll etwas vollkommenes Neues sein, soll auch nur auf einer Microkernel-Architektur laufen. Und wie er das denn nun nennt, weiß ich nicht. Wenn er das ja, Kaspersky OS ist ein bisschen sperrig, KOS oder am besten Chaos, aber er ist ja kein Kasper, er ist ja der Kaspersky. Er wird das wohl nicht Chaos nennen. Ob er weiß, was das in Deutsch heißt, auch wenn es anders geschrieben wird, damit mir jetzt keiner schreiben muss, das stimmt ja gar nicht. Also, diese Details, die er da bisher rausgelassen hat, das ist nicht allzu viel. Er zeigt also nur, dass dieses Betriebssystem auf einem Kraftwerk-Layer 3-Switch läuft und erläutert so ein bisschen da drum herum, wie er sich die Zukunft vorstellt. Ein neues Betriebssystem, nicht für uns, sondern für unsere Maschinen, welches hackersicher sein soll. Und bei Kaspersky kann man sich vorstellen, dass er das gut gemacht hat. Aber wir werden sehen, die Hacker sind kreativ. Die Pizzakette Dominos in Neuseeland hat bekannt gegeben, dass sie die erste fliegende Pizzalieferung per Drohne eingerichtet hat. Und diese Lieferdrohne soll wohl bisher auch erfolgreich fliegen. Sie kann zwei dieser Mafia-Torten auf einmal transportieren. Die Entfernung, die es überbrücken kann, dieses Fliegteil, liegt bei etwa 5 Kilometer. Und na, die haben also diesen Transportminister, den sie da haben, diesen Simon Bridges, eingeladen, haben eine Vorführung gemacht und haben aber gesagt, auch wenn wir jetzt nur 10 Minuten bis zum Kunden fliegen können, es wird irgendwann auch mal länger als 10 Minuten werden. Wir brauchen nur bessere und neuere Akkus. Diese Lieferkette, die da aufgebaut wird, das soll integriert werden in die normale Lieferung. Soll so aussehen, Kunde bestellt, Software sagt, wo wohnst du, so und so weit, okay. Drohne bekommt die Dinger unten ran gehangen und fliegt los. Und das soll voll automatisch gehen. In Neuseeland ist es ein bisschen anders und das hat dieser Matt Sweeney, das ist der Firmenchef da, auch gesagt, die vorausschauenden Luftverkehrsregeln in unserem Land, die lassen das zu, dass wir eine solche Technik einsetzen können. Ja, und er will auch künftig eventuell mit größeren Entfernungen dadurch fertig werden, dass er mit Zwischenstationen diese Flugmaschinen aufladen kann. Ob das wohl klappt, das weiß man nicht. Aber er arbeitet daran, dass er in europäischen Ländern, nicht nur da, auch in Australien, aber vor allen Dingen Belgien, Frankreich, Niederlande, Japan, Deutschland, Japan gehört auch nicht zu Europa, oder? diese Technik einsetzen kann. Und er hat wohl auch Untersuchungen finanziert, Kundenbefragungen durchgeführt und sowas. 70% der Befragten, ich weiß aber nicht, wen er befragt hat, die können sich eine Lieferung per Drohne durchaus vorstellen und würden sich darüber freuen, wenn das auch bei ihnen möglich wäre. Ob denen schon eine Pizza hingeflogen worden ist oder nicht, die da befragt wurden, weiß ich nicht, aber es ist zumindest interessant, in einem solchen Land, wo manche Sachen sehr schwierig zu erreichen sind per normalen Kurier, dass man da so etwas einsetzt. zwei Pizza, eine vierköpfige Familie. Ich weiß nicht, wie groß diese Essensflohen dann da sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei uns in abgelegenen Gebieten, ob das auf Inseln ist oder auf der Alm oder sonst wo, eine interessante Sache wäre. In Innenstädten, so wie es die Telekom und ähnliche und Amazon vorgeführt haben, würde es wohl vorläufig nicht dazu kommen können. Aber das haben wir ja schon oft besprochen. So, das war's mal wieder. Ich wollte auch noch was zu Herrn Steinmeier sagen, aber der wird ja nicht gewählt. Das kann ich nächste Woche auch noch machen. Und ich denke, es war mal eine bunte Mischung, auch mit Technik und auch mit erhobenem Zeigefinger und auch mit einem Blick auf die Zukunft, wie sie unsere Kanzlerin sich auch in Deutschland vorstellt. So, jetzt tue ich den Daumen nach oben. Dazu brauche ich keine Drohne, das kann ich noch alleine. Sage immer mal in den CT2-Shop hineinschauen. Bittis gibt es noch. Kam letztens wieder einigem Lob, wie gut und kooperativ doch unser Shop arbeitet. Es ist eben etwas Persönliches, etwas kein normaler Laden, sondern das ist ein Laden mit Herz. Der Thomas Ritter macht das wirklich spitze. Ja, und dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Woche. Diese Woche geht's erstmal wieder an die nächste Fernsehsendung. Die sehen Sie, bevor Sie mich wiederhören. Na gut, beim Fernsehen hören Sie ja auch zu, denke ich mal. Hoffe ich zumindest mal. Aber die kommt am Sonntag, die Fernsehsendung, und der nächste Audiocast dann wieder, wie gehabt, am Montag. Oder sollten wir das mal ändern? Wir denken nach. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.